Ja, an einem Abend in der vergangenen Woche, da wollte ich mich hinsetzen, nochmal ein, zwei Stunden an der Predigt arbeiten, weil tagsüber bin ich nicht so richtig dazukommen, da ist vieles dazwischen gekommen, vieles lief nicht so, wie ich mir es gedacht hatte. Dann habe ich gedacht, jetzt heute Abend nehme ich nochmal ein paar Stunden Zeit, um mich da hinzusetzen. Aber dann kam am Abend wieder was dazwischen. Unser Kleiner, habe ich vorhin gesagt, der ist heute nicht da, ihm war es schlecht und er hat es dann hinbekommen, dass das ganze Bett und der Teppich und alles in Mitleidenschaft gezogen wurde von dem, dass ihm so schlecht ging. Dann musste Nadine das wegputzen und ich habe mich um ihn gekümmert und dann war es wieder nichts mit Predigt vorbereiten. Und unser Großer, der hat es mitbekommen und hat dann zu mir gemeint, Papa, ich schreibe dir die Predigt. Ja, ich fand es echt aus süß, ja. Dann hat er sich wirklich hingesetzt, hat seine Bibel geholt, hat mich gefragt, wo steht der Text. Er hat gesagt, Epheser 3, 1 bis 13. Hat sich aufgeschlagen, hat sich hingesetzt und hat dann wirklich drei Seiten handschriftlich aufgeschrieben, eine Predigt in seinem Sinn. Also er hat echt Anteil genommen an dem, was bei uns passiert in der Familie, an dem, was mir gerade so passiert. Er hat sich eingebracht. Er war mittendrin im Geschehen und nicht einfach nur dabei. Und genauso heißt die Predigt heute auch mittendrin statt nur dabei. Und ich würde gerne den Text mal mit euch lesen. Epheser 3, 1 bis 13. Das ist der Grund, weshalb ich, Paulus, der ich euch Heiden zugute, der Gefangene Christi Jesu bin. Ihr habt doch wohl von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch verliehen worden ist, dass mir nämlich durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich davon schon vorhin in Kürze geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind, durch die Heilsbotschaft, deren Diener ich geworden bin, nach der Gnadengabe Gottes, die mir nach der in ihrer Wirkung gewaltigen Kraft verliehen worden ist. Mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist dieses Gnadenamt verliehen worden, den Heiden die Heilsbotschaft vor dem unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen und allen Aufklärung darüber zu geben, welche Bewandtnis es mit der Verwirklichung des Geheimnisses hat, das vor Urzeiten in Gott, dem Schöpfer aller Dinge, verborgen gewesen ist, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Diesen Vorsatz, den er von Ewigkeit her gefasst hatte, hat er zur Ausführung gebracht in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die freudige Zuversicht und den freien Zutritt zu Gott in freudigem Vertrauen durch den Glauben an ihn haben. Deshalb bitte ich auch darum, in meinen Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Das ist ja eine Verherrlichung für euch. Ich möchte noch kurz beten und durfte dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben, dass es zu uns redet. Danke, dass das Evangelium bis zu uns kam, dass ja, Heiden und Juden gemeinsam in einer Gemeinde dich anbeten dürfen, dass du ja aus allen Völkern Menschen für dich erkauft hast. Bitte hilf mir jetzt, die Predigt richtig zu halten, das zu sagen, was du zu sagen hast. Und ja, segne du uns alle auch beim Zuhören und beim Umsetzen von dem, was wir hören. Amen. Ja, spannend ist ja, dass hier im Epheserbrief Kapitel 3 im Griechischen habe ich mir angelesen, dass der, also vom zweiten Vers an bis Vers 12 ist eigentlich im Griechischen ein einziger Satz. Also Paulus hat schon die Gabe gehabt, wirklich lange Sätze zu formulieren und das ja schon herausfordernd, so einen Satz zu schreiben. Ist auch herausfordernd, das auszulegen. Ich habe die Predigt genannt mittendrin statt nur dabei. Und in der Mengebibel, die ich ja seit einiger Zeit benutze, ist der Abschnitt so überschrieben. Also er beschreibt, das ist, was hier steht. folgendermaßen: Das herrliche Amt des Apostels, den Heiden die Heilsbotschaft als das ihm offenbarte Geheimnis von ihrer Mitberechtigung an Israels Verheißungen zu verkünden. Ich lese nochmal: Das herrliche Amt des Apostels, den Heiden die Heilsbotschaft als das ihm offenbarte Geheimnis von ihrer Mitberechtigung an Israels Verheißungen zu verkünden. Und diese Mitberechtigung der Heiden an Israels Verheißungen, das war von jeher Gottes Plan. Haben wir schon gesehen im Text. Und deshalb heißt der erste Punkt auch, den ich mit euch betrachten möchte, mittendrin in Gottes Plan. Und der zweite Punkt heißt dann mittendrin in Gottes Führung. Und da geht es dann eher darum, wie Paulus von Gott speziell geführt wurde, um diesen Plan dann auch zu verwirklichen. Erster Punkt, mittendrin in Gottes Plan. In der Predigt über den vorherigen Abschnitt, also Epheser 2, 11 bis 22, da ging es ja schon um diesen wunderbaren Plan Gottes, die Juden, also die gläubigen Juden und die gläubigen Heiden, in einer Gemeinde zusammenzufassen. Dass also aus diesen beiden Volksgruppen eine Gemeinde entsteht. Und in unserem Abschnitt, da spricht Paulus von diesem Plan und nennt ihn das Geheimnis Christi. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 4 bis 6 lesen. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind durch die Heilsbotschaft. Er nennt es Geheimnis, weil dieser Plan den früheren Generationen verborgen war. Und in der Predigt über Epheser 2, 11 bis 22, da haben wir schon gesehen, wie tief dieser Graben zwischen den Nationen und den Juden oder zwischen den Heiden und den Juden war. Es war ein Verhältnis, das war von Verachtung und auch von Hass geprägt. Und es war für diese Generationen eigentlich unvorstellbar, dass Juden und Heiden gemeinsam Gottesdienst feiern, so wie wir das heute machen können, im Neuen Bund. Und dass sowohl Juden als auch Heiden den freien Zugang zu Gott als persönlichem Vater haben könnten. Das war ein Gedanke, der war eigentlich unfassbar für die damaligen Generationen, die vor Jesus waren. Und ich habe in der letzten Predigt über Epheser habe ich gesagt, dass auch der gläubigste Gläubige des Alten Testamentes Gott nicht als Vater kannte. Und da kam später ein lieber Bruder zu mir und gesagt, das stimmt so nicht. Gott war auch im Alten Testament schon als Vater bekannt. Und es stimmt, er wird oft auch als Vater Israels bezeichnet. Ich habe eher gemeint, dass dieses persönliche Vertraute, dass wir sagen können, Abba, lieber Vater, das war jetzt meines Wissens den Gläubigen des Alten Testamentes noch nicht so offenbart. Es gibt mal eine Stelle im Psalm 89, wo David Gott praktisch als Vater ansprechen soll. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob da nicht sogar schon das eine Prophetie auf den Herrn Jesus selber ist. Aber auf jeden Fall sehen wir, Gott ist auch als Vater Israel schon im Alten Testament bekannt. Das wollte ich hier nochmal berichtigen. Vielen Dank auch für den Einwand. Oder für die Berichtigung. Dankeschön. Aber jetzt ist dieses Geheimnis, also diese eine Gemeinde aus Juden und Heiden, ist jetzt offenbar. Die Heiden sind jetzt Miterben, Miteinverleibte und Mitgenossen der Verheißungen Jesus Christus. Miterben deshalb, weil sie durch Jesus Christus Erben des Reiches Gottes sind. Ein Bibelausleger drückt es folgendermaßen aus: Sie teilen das Erbe gleichberechtigt mit den erretteten Juden. Sie sind Erben Gottes, gemeinsame Erben mit Christus und Miterben mit allen Erlösten. Weil die Heiden als Kinder Gottes angenommen sind, haben sie genau dieselben Rechte wie alle anderen auch. So wie ein adoptiertes Kind genau dieselben Rechte hat wie ein leibliches Kind, so haben die Heiden auch genau dieselben Rechte wie das ursprünglich erwählte Volk Gottes Israel. Mit einverleibt, das nächste Wort, das heißt, die Heiden gehören genauso zur Gemeinde Gottes dazu wie ein bekehrter Jude. Sie sind nicht mehr ausgeschlossen aus dem Allerheiligsten, aus dem Heiligtum, sondern alle Gläubigen haben jetzt denselben freien Zugang zu Gott. Und das Wort Mitgenossen, das Menge hier benutzt, das erinnert uns vielleicht ein bisschen an die Herrn, den DDR-Jargon, liebe Genossinnen und Genossen und so weiter. Deshalb finde ich die Übersetzung mit Teilhaber eigentlich besser. Das hat Schlachter oder Elberfelder da stehen. Das bringt zum Ausdruck, die Heiden haben Teil an der Verheißung in Christus Jesus. Da herrscht also in Bezug auf diese Verheißungen und die Zugehörigkeit zum Reich Gottes herrscht völlige Gleichberechtigung. Egal aus welchem Land wir kommen, egal welche Sprache wir sprechen oder welche Hautfarbe wir haben. Wenn wir Christus gehören, dann sind diese Unterschiede völlig belanglos. Er nimmt jeden, der aufrichtig zu ihm kommt, in seine Gemeinde auf. Das Evangelium gilt für alle gleich. Und vielleicht ist euch aufgefallen, dass in meiner Bibelübersetzung das Wort Evangelium gar nicht vorkommt. Es liegt daran, dass es dem Hermann Menge damals ein Anliegen war, möglichst keine Fremdwörter zu gebrauchen. Evangelium ist ja ein Fremdwort, kommt ja aus dem Griechischen. Und deswegen hat er sich dazu entschieden, das Wort Evangelium mit Heilsbotschaft zu übersetzen. Andere übersetzen frohe Nachricht oder gute Botschaft, frohe Nachricht, sowas in der Art. Aber Menge hat sich für Heilsbotschaft entschieden. Und irgendwie mag ich dieses Wort. Hermann Menge, wer den kennt, weiß, er ist 1939 gestorben. Er hat diesen Aufstieg vom Nationalsozialismus in Deutschland noch miterlebt. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht genau deswegen und ganz bewusst dieses Wort gewählt hat, so um einen Gegenpol zu setzen, die Heilsbotschaft Gottes im Vergleich zu dem damals üblichen deutschen Gruß Heil Hitler. Also da wirklich was dagegen zu setzen, die eigentliche Heilsbotschaft. Ich weiß es nicht, aber könnt mir es vorstellen. Aber ich weiß, dass diese Heilsbotschaft, das Evangelium von Jesus Christus, ist allen anderen Heilsversprechen unendlich weit überlegen. Und es gibt ja so viele Heilsversprechen. Irgendjemand, der sagt, wenn wir das und das tun, dann wird es gut. Das gibt es von Sektenführern, von Politikern, von Aktivisten. Und all diese Heilsversprechen, die verblassen völlig gegenüber dieser einzigartigen Heilsbotschaft, die uns Jesus Christus bringt. Wenn wir nochmal zurückkommen auf diesen sogenannten deutschen Gruß, Heil Hitler oder Sieg Heil, was hat er gebracht? Kein Heil, sondern schreckliches Leid über die ganze Welt, zig Millionen Tote und Zerstörungen im unvorstellbaren Ausmaß. Und dagegen das Evangelium, die Heilsbotschaft Gottes, die ist so völlig anders. Sie bringt echten Frieden jedem, der sie annimmt. Und das nicht nur in diesem Leben, sondern in alle Ewigkeit. In Vers 12 heißt es, dass wir in Jesus Christus die freudige Zuversicht und den freien Zutritt zu Gott in freudigem Vertrauen haben. Das Evangelium ist eine durch und durch frohe Botschaft, die Freude bringt. Da geht es nicht um irgendwelche Durchhalteparolen oder um eine vage Hoffnung, sondern wir haben eine freudige Zuversicht und auch ein freudiges Vertrauen, weil wir wissen, dass es nicht enttäuscht werden wird, weil Gott selbst, der ewige, heilige Gott, der Garant dafür ist, dass diese Zuversicht erfüllt wird, dieses Vertrauen nicht enttäuscht wird. Wir sind als Gemeinde Jesu mittendrin in dem Plan Gottes. Er hat uns den Weg des Heils geebnet, er hat uns erwählt, er hat uns zu sich gerufen, er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und er hat einen Plan mit dieser seiner Gemeinde, mit seiner weltweiten Gemeinde, natürlich auch mit uns hier. Und nach 1. Timotheus 3, Vers 15 ist die Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit. Die Grundfeste der Wahrheit. Hier in dieser Welt sollen wir die Wahrheit verkünden. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Als Gemeinde sollen wir also, als Gemeinde Gottes sollen wir ein Hinweisschild auf unseren wunderbaren Herrn sein. An der Gemeinde soll die Welt erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Hier soll die Liebe erkannt werden. So dass Menschen auf Gott aufmerksam werden und sein wunderbares Rettungsangebot annehmen. Und das, denke ich, ist uns allen bewusst, diese Tatsache. Wir sind als Gemeinde da, als Licht für diese Welt. Aber Vers 10 zeigt uns, dass wir auch noch einen anderen Auftrag haben. Da heißt es, damit nunmehr den Gewalten und den Mächten in den Himmelsräumen durch die Gemeinde die vielgestaltige Weisheit Gottes kundgetan werde. Die Gemeinde Gottes ist also auch eine Predigt für die unsichtbare Welt. Und William MacDonald, der schreibt dazu Folgendes, und ich kann es nicht besser ausdrücken, deswegen lese ich es euch vor. Eine der gegenwärtigen Absichten Gottes im Zusammenhang mit dem Geheimnis ist es, den himmlischen Heerscharen seine mannigfaltige Weisheit zu offenbaren. Paulus verwendet hier erneut das Bild einer Schule. Gott ist der Lehrer, das Universum ist der Klassenraum, die Engelwesen sind die Schüler. Das Thema lautet die mannigfaltige Weisheit Gottes. An der Gemeinde wird das beispielhaft gezeigt. Die Engel werden dazu geführt, seine unausforschlichen Ratschlüsse und seine Wunderwege zu bestaunen. Sie sehen, wie Gott zu seiner eigenen Ehre über die Sünde triumphiert hat. Sie erkennen, wie er den Besten des Himmels gesandt hat, um die Schlimmsten der Erde zu retten. Sie sehen, wie er seine Feinde zu einem gewaltigen Preis erlöst, sie durch die Liebe bezwungen und als Braut für seinen Sohn zubereitet hat. Sie erkennen, wie er seine Gemeinde mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt ausgestattet hat. Und sie sehen, dass durch das Werk des Herrn Jesus Gott mehr Ehre erhält und den gläubigen Juden mehr Segnungen zugeeignet werden, als wenn es der Sünde niemals gestattet worden wäre, in die Welt einzubrechen. Gottes Ehre ist wiederhergestellt. Christus ist erhöht worden, Satan ist besiegt und die Gemeinde ist in Christus eingesetzt worden, seine Herrlichkeit zu teilen. Soweit William MacDonald. Und eine Frage habe ich mir bei diesem Zitat gestellt und vielleicht könnt ihr heute Nachmittag mal drüber nachdenken oder im Rest der Woche. Es hieß ja, und sie sehen, also die Engel sehen, dass durch das Werk des Herrn Jesus Gott mehr Ehre erhält und den gläubigen Juden mehr Segnungen zugeeignet werden, als wenn es der Sünde niemals gestattet worden wäre, in die Welt einzubrechen. Da frage ich mich, stimmt das? Das ist natürlich immer die Frage, was wäre, wenn? Aber vielleicht wäre das mal ein Gespräch für heute Nachmittag beim Kaffee oder beim Mittagessen, da mal drüber nachzudenken, was wäre denn, wenn die Sünde niemals gekommen wäre? Wäre dann Gott mehr geehrt worden oder kriegt so Gott mehr Ehre? Durch das, dass Jesus gestorben ist und sich eine Gemeinde erkauft hat durch sein Blut. Aber auf jeden Fall sehen wir, dass die Gemeinde Teil des Planes Gottes ist, von Ewigkeit her. Und wir hier in Traunreuth sind Teil der Gemeinde Gottes. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir sind auch mittendrin in Gottes Führung. Gott bringt seinen souveränen Plan zur Vollendung. Und dazu benutzt er Menschen, die er auf bestimmte Art und Weise führt. Paulus hat diese Führung am eigenen Leib erlebt und ja, das ist auch noch sehr eindrücklich dazu. Wir kennen die Geschichte aus Apostelgeschichte 9, als Paulus auf dem Weg ist nach Damaskus, um dort Christen aufzuspüren und gefangen zu nehmen, nach Jerusalem zu bringen. Und dann kurz vor Damaskus hat er diese Erscheinung, wo ihm Jesus erscheint. Apostelgeschichte 9, die Verse 3 bis 6. Während er nun so dahinzog und schon in die Nähe von Damaskus gekommen war, umstrahlte ihn plötzlich ein Lichtschein vom Himmel her. Er stürzte zu Boden und vernahm eine Stimme, die ihm zurief, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er fragte, wer bist du, Herr? Jener antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch stehe auf und geh in die Stadt hinein, dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und nach dieser Begegnung, da ist Paulus für 3 Tage blind, er isst und trinkt nichts, er betet in dieser Zeit zu Gott und offensichtlich muss er in dieser Zeit auch erfahren haben, dass Jesus ihm auch seine Schuld vergibt. Er muss sich in dieser Zeit eigentlich bekehrt haben. Denn dann schickt Jesus nach 3 Tagen einen Christen namens Ananias zu ihm, um ihm die Hände aufzulegen, damit er wieder sehend wird. Und der Ananias, der sagt zuerst, lieber nicht, ich habe Angst vor dem, der ist hier, um Christen zu verfolgen. Und dann sagt Jesus zu ihm, geh hin, denn dieser Mann ist für mich ein auserwähltes Werkzeug. Er soll meinen Namen vor Heidenvölker und Könige und vor die Kinder Israels tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Und diesen Auftrag, den hat Paulus gelebt. Genau diesen Auftrag, den er hier bekommen hat. Er hat die Botschaft den Heiden gebracht. Er hat viel um Jesu und dieser Botschaft willen gelitten. Er war mittendrin im Auftrag Gottes. Mein Sohn hat in seiner Predigt dazu Folgendes geschrieben: Paulus hat die Botschaft Gottes verkündigt und hat die Folgen davon getragen. Er war im Gefängnis, damit andere das ewige Leben haben können. Und da sehen wir, Leben mit Jesus hat Folgen. Und der Auftrag, den Gott uns gibt, der hat auch Folgen. Paulus ist den Heiden zugute ein Gefangener Jesu. So steht es im Vers 1. Es ist also wohl so, dass gerade diese Tätigkeit als Heidenmissionar ihm diese Gefangenschaft eingebracht hat. Und da sehen wir, wenn wir Gott gehorsam sind, dann heißt es nicht automatisch, dass alles glatt läuft, dass alle Wege geebnet sind und wir keine Schwierigkeiten mehr zu erwarten haben. Das Evangelium ist eine Botschaft, der widersprochen werden wird. Und daher sind Widerstände völlig normal. Aber schön finde ich, dass Paulus die richtige Sicht behält. Er sagt ja in Vers 1, dass er ein Gefangener Christi Jesu ist. Er sagt nicht, ich bin Gefangener Rom, sondern Gefangener dieses verbrecherischen Regimes, das mich nicht verkündigen lässt, sondern er ist Gefangener Jesu. Obwohl er in einem römischen Gefängnis sitzt, wie es durchaus bewusst ist. Da saß nicht Jesus mit dem Schlüsselbund vor der Zellentür und hat ihn da eingeschlossen, sondern da war ein römischer Soldat vor der Tür mit dem Schlüsselbund. Aber er ist Gefangener Jesu Christi, weil er weiß, dass er um Jesu Willen in dieser Zelle sitzt. Und wenn wir Jesus gehorsam sind und er uns Wege führt, die wir uns so vielleicht nicht rausgesucht hätten, dann hat er damit was vor. Und Paulus wusste das. Er hatte dieses tiefe Vertrauen in Jesus. Und genau dieses Vertrauen, das möchte ich von Paulus gern lernen. Er hatte ein freudiges Vertrauen seinem Herrn gegenüber. Und er konnte diese Gefangenschaft aus Gottes Hand annehmen. Und in Vers 13 heißt dann sogar: Deshalb bitte ich auch darum, in meinen Leiden für euch nicht mutlos zu werden. Sie sind ja eine Ehre für euch. Und die meisten Ausleger, die sind sich einig, dass Paulus hier darum bittet, dass die Epheser nicht mutlos werden. Es geht ihm hier nicht um sich, sondern um die Epheser, dass sie nicht mutlos werden, weil er im Gefängnis sitzt. Also da sitzt einer im Gefängnis drin und betet darum, dass andere wegen seiner Gefangenschaft nicht mutlos werden. Da ist von Selbstmitleid keine Spur. Und da sehen wir, welchen unbeschreiblichen Frieden dieser Glaube an Jesus uns geben kann, wenn wir uns von ihm führen lassen. Und das kann er heute noch genauso. Er kann heute noch genauso diesen Frieden geben, den Paulus damals im Gefängnis erfahren hat. Ich habe ja schon manchmal oder schon öfter Geschwister besucht, die wirklich krank sind, alt sind oder beides gleichzeitig, krank und alt. Und da denkt man manchmal, man geht da hin und versucht sie zu ermutigen. Und oft war ich derjenige, der ermutigt rausging aus diesen Gesprächen. Einfach weil diese Geschwister einen Frieden im Herzen haben, den ihnen Jesus gegeben hat und den sie nach außen weitergeben. Weil sie so geborgen sind in seinem Willen, in ihm, in seiner Führung, dass sie all das annehmen können, auch wenn sie Schmerzen haben, auch wenn sie leiden unter Alter und Krankheit. Und das finde ich toll, dass unser Herr sich niemals ändert, dass er heute noch genau dasselbe ist wie damals, als Paulus im Gefängnis saß. Und über all dem, was Paulus für Jesus tun durfte, da wurde er nicht überheblich, sondern er spricht in Vers 8 sogar dafür, dass ihm als dem geringsten aller Heiligen das Gnadenamt verliehen wurde, die Heilsbotschaft vom unergründlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Und die Frage ist, warum hat er sich als den geringsten aller Heiligen gehalten? Da gibt uns 1. Korinther 15, Vers 9 einen Hinweis, wo er sagt: Denn ich bin der geringste unter den Aposteln und des Apostelnamens nicht würdig, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Er wusste, dass er das nicht verdient hat, gläubig zu sein. Er wusste, dass er es nicht verdient hat, Apostel genannt zu werden, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Und er wusste, es ist einzig und allein die Gnade Gottes. Und so ist es bei uns allen auch, auch wenn wir vielleicht nicht so gelebt haben wie der Paulus. Aber ich wünsche uns diese Sicht, dass wir nicht auf unsere Errettung oder auf unsere Talente oder geistlichen Fähigkeiten uns irgendwie was einbilden und sagen, wir sind besser als die anderen, sondern uns immer wieder bewusst machen, dass wir ohne die Gnade unseres Herrn nichts wären und auch nichts könnten. Ohne seinen Plan, ohne seine Führung, ohne seine Gnade, da wären wir außen vor statt mittendrin. Mittendrin statt nur dabei, so hieß die Predigt heute Morgen. Wir haben gesehen, dass Gott einen souveränen Plan hat für diese Welt und für seine Gemeinde. Und dafür können wir ihn loben und preisen. Und er möchte uns als Gemeinde führen, er möchte uns mittendrin haben in seiner Führung, mittendrin in seinem Willen. Er möchte dein Leben führen. Und die Frage ist, lässt du ihn? Amen.